Nachdem wir im Kapitel 3 das Licht am Ende des Tunnels gesehen haben, die Hoffnung, die Barmherzigkeit des Herrn, die neu ist, jeden Morgen, was für eine wunderschöne Verheißung, geht es jetzt im Kapitel 4 und 5 wieder ins Klagen. Kapitel 4, das Volk Gottes, die Klage über das Volk Gottes, den Zustand des Volkes, das Leid des Volkes, auch seine Schuld. Und ja, für mich ist eine große Lektion hier in den Klageliedern, ja, dieses Herz für die Verlorenen, für die, die gerichtet werden. Jerusalem, das Volk Gottes, das gezüchtigt wird, das gerichtet wird. Und Jeremia ist ja so ein sanfter Prophet eigentlich, ne? So ein, erstaunlich, dass Gott oft diese sanften Menschen, sanftmütigen Menschen gebraucht, auch um die schwierigsten Botschaften zu bringen. Aber ich weiß nicht, wie es euch geht, wann ihr das letzte Mal geweint habt und worüber das war. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal geweint habe. Ich glaube, als wir unser Baby verloren haben letztes Jahr. Aber meistens ist es wegen mir oder wegen uns, wegen dem, wie es mir gerade geht, wenn es mir nicht gut geht, oder wegen dem, was ich verloren habe, oder keine Ahnung, wo die Freundin Schluss gemacht hat. Das war auch so ein schon ein paar Jahre her. Ich weine nicht so oft, ich bin nicht so der emotionale Typ. Aber was für eine Herausforderung die Jeremia für mich ist an dem Punkt. Wann hast du das letzte Mal geweint wegen den Leuten, die verloren gehen? Ich habe oft dieses Herz nicht. Ich weiß nicht, ob wir dieses Bewusstsein haben, dass es wirklich Realität ist. Hölle ist Realität. Menschen, die getrennt sind von Gott in der Ewigkeit. Und mich beeindruckt der Jeremia da, weil er ist mitten in diesem Gericht. Er sieht es. Und sein Herz ist Gottes Herz. Sein Herz ist gebrochen für diese Menschen, für sein Volk. Und ich glaube, das müssen die Menschen sehen. Nicht jemanden, der richtend den Zeigefinger erhebt, verdammend. Mache ich auch manchmal, wenn wir auf der Straße sind und jemand so total dagegen ist, zu sagen, hey, guck mal, wenn das wahr ist, was Gottes Wort dir sagt, dann ist das und das deine Zukunft. Aber ich tue es meistens nicht mit einem weinenden Herzen, mit Tränen in den Augen. Und irgendjemand hat es über D.L. Moody, diesen großen Evangelisten, gesagt. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wer es war. Ich glaube, G. Campbell Morgan, bekannter Bibellehrer auch, vor 200 Jahren, ein bisschen länger her. Aber er hat über D.L. Moody gesagt, dass er das Recht hat, über die Hölle zu predigen, weil er immer es mit Tränen in den Augen getan hat. Und ich denke mir, wir haben das oft nicht so wirklich präsent, ne? Dass Menschen wirklich verloren gehen ohne Jesus. Und wir sind so oft nicht frei, drüber zu reden und wirklich mit dieser Dringlichkeit auch unsere Berufung wahrzunehmen, die gute Nachricht weiterzusagen. Und das ist eines, was ich von Jeremia hier lerne. Er klagt hier nicht wehe mir, also es wird er auch klagen, aber er klagt vor allem für sein Volk, mit seinem Volk. Die verloren gehen, wirklich in dem Sinn. Jerusalem, das verloren geht, der Tempel, der verloren geht, die Menschen, die weggeführt werden. Er klagt über das Volk im Kapitel 4. Weh, wie dunkel ist das Gold geworden, wie entstellt das feine Gold, wie liegen hingeschüttet die Steine des Heiligtums an allen Straßenecken. Der zerstörte Tempel verbrannt, das war ja ein unheimlicher Prunkbau. 15, 20 Milliarden haben manche Leute ausgerechnet in der Größenordnung, wenn man es auf heute umlegen würde. Der Tempel mit all diesen Geräten, die drin waren, aus Gold und wunderbar kostbare Sachen. Aber jetzt ist diese Herrlichkeit dunkel geworden, das Gold vielleicht geschmolzen und geschwärzt von dem Rauch. Die Steine, diese herrlichen Quadersteine des Tempels zerstreut, niedergerissen. Und er vergleicht jetzt praktisch den Zustand des Volkes mit diesen Steinen und diesem Gold. Vers 2, die Söhne Zions, die Kostbaren, einst aufgewogen mit gediegenem Gold, wehe, sind sie Tonkrügen gleichgemacht im Werk von Tonhänden. Also diese wertvollen Kinder Gottes, das wertvolle Volk Gottes ist wie Tonkrügen gleichgemacht, das heißt wertlos. Werden hier erniedrigt und gefangen weggeführt und als Sklaven verkauft vielleicht. Vers 3, selbst Schakale reichen die Brust, zeugen ihre Jungen, doch die Tochter meines Volkes ist grausam geworden wie die Strauße in der Wüste. Vielleicht spricht er hier ein Bild von Jerusalem als Rabenmutter, würden wir heute sagen, die ihre Kinder nicht beschützen konnte. Und selbst Schakale, unreine Tiere, säugen ihre Jungen. Doch die Tochter meines Volkes ist grausam geworden wie die Strauße in der Wüste. Jerusalem ist grausam geworden zu ihren Kindern. Ich habe mir hier eine Parallelstelle Zettel reingelegt in Hiob 39. Da spricht er über die Straußenhennen. 39, Vers 13. Und sagt, munter schwingt sich der Flügel der Straußenhenne. Ist es die Schwinge des Storches oder des Falken? Denn sie überlässt ihre Eier der Erde und lässt sie auf dem Staub warm werden. Also die Straußenhenne ist keine fürsorgliche Mutter in diesem Bild wie ein säugendes Tier, sondern sie lässt ihre Eier in dem Staub. Und dann steht hier weiter, und sie vergisst, dass ein Fuß sie zerdrücken und das Wild des Feldes sie zertreten kann. Oft sind die dann selber in ihre eigenen Eier reingetreten. Sie behandelt ihre Jungen hart, als gehörten sie ihr nicht. War ihre Mühe umsonst, es erschüttert sie nicht. Denn Gott ließ sie die Weisheit vergessen und gab ihr keinen Anteil an der Einsicht. Also das Spatzenhirn, das Vogelhirn. Aber so dieser Mangel an Barmherzigkeit der Straußenhenne, das benutzt er hier als Bild. Sozusagen die Stadt Jerusalem als Rabenmutter diesen Umständen der Belagerung und der Zerstörung Jerusalems. Furchtbare Umstände. Vers 4, die Zunge des Zeuglings klebt an seinem Gaumen vor Durst. Die Kinder verlangten Brot, niemand brach es ihnen. Die sonst Leckerbissen aßen, als die Wohlhabenden verschmachteten auf den Straßen, die auf Karmesin getragen wurden, die Hohen, die Noblen mussten auf Misthaufen legen. Was für furchtbare Umstände. Stell dir das vor, dein Kind kommt zu dir und bittet um ein Stück Brot, um einen Schluck Wasser und du kannst nicht mit ihm teilen, weil du selber nichts hast. Furchtbar. Und die Schuld der Tochter meines Volkes war größer als die Sünde Sodoms, das plötzlich zerstört wurde, ohne dass Hände sie rührten. Warum war die Sünde größer? Ich glaube, weil sie mehr Offenbarung hatte als die Propheten. Und ich glaube, Gott hält uns verantwortlich für das, was wir wissen, für das Licht, das wir haben. Und ich glaube, Gott wird eines Tages im Gericht absolut fair sein. Die Leute kommen ja oft und sagen, ja, aber was ist mit ihm? Ureinwohner im Dschungel, der nie das Evangelium gehört hat. Und meine Antwort ist immer, das ist eine Ausrede. Gott wird total treu sein und gerecht sein diesem Menschen gegenüber, dem Licht, das er gehabt hat. Und ich glaube auch, Gott sagt, wer sucht, der wird mich finden. Gott kann einen Missionar von irgendwo hin in den letzten Winkel schicken. Oder wie wir vom Samuel gehört haben oder anderen Moslems, einfach in Träumen ihnen persönlich erscheinen. Aber wenn Leute das hier benutzen, ist es eine Ausrede. Dann sage ich immer, ja, aber was ist mit dir? Du hast gehört. Was machst du mit der Botschaft? Denn mit Offenbarung kommt Verantwortung. Und deswegen war die Schuld Jerusalems größer als die Sünde Sodoms. Sogar die sprichwörtlich war für die sündige Stadt. Ihre Fürsten waren reiner als Schnee, weißer als Milch, rosiger war ihr Leib als Korallen, wie Saphir war ihre Gestalt, sehr poetische Sprache, aber die haben richtig gut ausgesehen. Stramme Herrscher, dunkler als Ruß ist jetzt ihr Aussehen. Man erkennt sie nicht auf den Straßen, runzelig ist ihre Haut auf ihren Knochen. Sie ist dürr geworden wie Holz. Denkt an die Bilder von den hungernden Kindern, die abgemagert sind und mit runzliger Haut. Die vom Schwert Getöteten hatten es besser als die vom Hunger Getöteten, denn die verendeten langsam getroffen vom Mangel an Feldfrucht. Jerusalem wurde ja so ungefähr 1,5 Jahre belagert. Und besser sind die, die einen schnellen Tod haben durch das Schwert, als die langsam verhungern. Die Hände weichherziger Frauen haben ihre Kinder gekocht. Sie dienten ihnen als Speise beim Zusammenbruch der Tochter meines Volkes. Kannibalismus, wie furchtbar. Und wir wissen nicht, ob die ihre Kinder umgebracht haben oder ob sie einfach die Toten gegessen haben, aber welche Verzweiflung, wie furchtbar. Krasse Gegenteil, weichherzige Frauen, Mütter, die ihre Kinder essen. Das passt irgendwie nicht, das ist ein perverses Bild eigentlich. Ist heute auch noch so, wie viele Kinder werden geopfert? Wie viele Kinder werden abgetrieben, damit es der Mutter besser geht oder der Familie besser geht? Meistens sind die Frauen ja unheimlich unter Druck. Die Herzen erkalten. In den letzten Tagen hat der Paulus geschrieben. Also, wir sind dann besser als die Menschen in Jerusalem. Wir brauchen genauso einen Retter und Vergebung. Der Herr hat seinem Grimm Genüge getan, hat seine Zornglut ausgegossen und er hat in Zion ein Feuer angezündet, das sogar seine Grundmauern gefressen hat. Jonathan Edwards hatte so eine Predigt, ganz bekannter Evangelist. Amerika auch. Sünder in den Händen eines zornigen Gottes, das war so seine Standardpredigt. Und viele Leute haben sich bekehrt. Es war nicht so die gemütliche Predigt. Aber und wieder, wie sehr ist es uns bewusst, dass es furchtbar ist, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Das ewiges Gericht, die Hölle furchtbar ist. Und leben wir so, als wäre das Realität. Die Könige der Erde hätten es nicht geglaubt, noch alle Bewohner des Erdkreises, und ihr wisst, Erde können auch mit Land übersetzt werden. Dass Gegner und Feind in die Tore Jerusalems eindringen würden. Das haben zumindest die Juden für undenkbar geheim, weil sie dieses Denken hatten, wir sind Gottes Volk, wir sind die Elite, alle anderen sind, die Heiden sind dazu da, das Feuer in der Hölle am Brennen zu halten, aber wir sind das auserwählte Volk und Gott wird uns beschützen. Und Gott hat das ja getan.
Hochmut kommt vor dem Fall.
Als die Assyrer
so oft passiert.
über 100 Jahre zuvor gegen Jerusalem gekommen sind. Der König hat sich gedemütigt, Gott hat einen Engel geschickt, er hat 185.000 Syrische als Soldaten platt gemacht und Jerusalem war gerettet. Vielleicht hatten sie auch diese Erwartung, ja, uns kann nichts passieren, wir sind unverletzlich. Aber dann Vers 13 sagt uns, warum es gekommen ist. Wegen der Verfehlungen ihrer Propheten. Diese falschen Propheten, die nicht die Wahrheit verkündet haben. Den falschen Frieden verkündet haben. Frieden ohne Umkehr, ohne Buße. Aber Gott sagt, kein Friede den Gottlosen. Das gibt es auch heute in der Welt oft, oder?
Ja.
Falscher Friede, der angeboten wird. Sei es durch Yoga-Klassen oder Meditation oder solche Lehren der Allversöhnung. Das Bild von dem lieben Gott, der keiner Fliege was zuleide tut, der nicht richtet. Falsche Propheten. Wegen der Sünden ihrer Priester, die in ihrer Mitte das Blut der Gerechten vergossen haben, also die religiösen Leiter waren schlechte Vorbilder. Das ist ein herausforderndes Wort an Leiter. Und sie haben das Blut der Gerechten vergossen, also hatten Leute auf dem Gewissen offensichtlich. Wohl aus Habsucht. Auch das, was sehr aktuell ist, wenn ich an Wohlstandsevangeliumsprediger denke und solche Leute, die aus Habsucht vielleicht ein Blut an den Händen haben, aber ja, sich bereichert haben an den Schafen, statt ihnen zu dienen. Und diese Ungerechtigkeit, wenn wir den Propheten Micha durchmachen, er hat ja zur Zeit Jesajas gelebt, also einiges früher, aber das, was Micha besonders anklagt, ist die Ungerechtigkeit. Gerade der Leiter, gerade der Obersten oder der Reichen. Selbstsucht, Habsucht und Wille, sich auf Kosten von anderen auf ungerechte Art und Weise zu bereichern. Und hey, wenn das nicht aktuell ist, sie wankten wie Blinde auf den Straßen, besudelten mit Blut, sodass man ihre Kleider nicht anrühren durfte. Sie waren unrein, die heiligen Priester. Weicht, unrein, rief man ihnen zu. Weicht, weicht, nicht anrühren. Ja, sie mussten in die Ferne und heimatlos umherschweifen. Man sagte unter den Nationen, sie dürfen bei uns nicht länger bleiben oder bei uns ist hier in Klammer bei mir, man sagt unter den Nationen, sie dürfen nicht länger bleiben. Ich weiß nicht, warum sie das hinzugefügt haben bei uns. Ich denke, es passt besser. Sie dürfen nicht länger bleiben in ihrem Land, in Jerusalem. Sie werden gefangen, weggeführt. Sie müssen in der Ferne heimatlos umherschweifen. Das Angesicht des Herrn hat sie zerstreut. Er schaut sie nicht mehr an. Auf die Priester hat man keine Rücksicht genommen. Kreisen ist man nicht gnädig gewesen, also brutaler Krieg. Aber sagt hier, das Angesicht des Herrn hat sie zerstreut. Babylonier war nur ein Werkzeug, es war Gott, der gerichtet hat. Alles gut. Gott ist ein heiliger Gott. Wir wollen diese Balance bewahren, ne? Nicht so unser eigenes Gottesbild schnitzen. Und manche haben diesen Polizistengott, der unbarmherzig ist, der irgendwie nur der gerechte Richter ist. Und das ist ein verzerrtes Gottesbild, aber genauso ist dieses Gottesbild des lieben Gottes, der keiner Fliege was zur Leide tun kann, der alles durchgehen lässt, das ist auch ein falsches Gottesbild. Und es herrscht vielleicht bei uns eher vor, zumindest wenn man sich mit Leuten auf der Straße unterhält, hören wir das immer wieder. Bei gewissen Kreisen wird es auch so gelehrt, also mein Papa hat das auch voll drauf, ja, Gott ist Liebe, und das ist alles, was er ist. Ja, Gott ist Liebe, das stimmt, aber er ist auch heilig, er ist auch gerecht, er ist auch rein, er ist Licht. Wir dürfen Gott nicht reduzieren so auf das, was uns gerade passt, oder das Unangenehme weglassen. Schnitzt euch kein Götzenbild, ne? Kein eigenes Gottesbild, zweite Gebot. Noch vergehen unsere Augen auf der Suche nach Hilfe für uns umsonst. Auf unserer Warte warteten wir auf eine Nation, die doch nicht retten kann. Sie haben ja immer wieder erhofft, dass Ägypten ihnen helfen wird. Aber ist umsonst, wenn Gott richtet, kann dir keiner helfen. Jesus, Gott selbst, bietet dir Versöhnung und bietet dir Vergebung und Reinheit und Beziehung an. Er bietet uns an, dass wir von Feinden Gottes, dass wir ohne Christus waren, zu Freunden Gottes, zu Kindern Gottes werden. Das ist Gottes Angebot. Aber wenn du das ablehnst, dann kann dir keine Macht der Welt und kein Mensch helfen.
Die Grundursache ist ja, wenn man den Fokus auf die falschen Dinge richtet, da kommt das Unheil her. Das ist, die hätten es ja anders haben können. Gott hat ja sie immer wieder gesucht. Sie hätten ja nur ihren Blick auf ihn richten müssen. Dann wären sie heil geworden, aber sie haben ja immer die falschen Dinge angeguckt. Müssen wir uns auch fragen, wo schaue ich hin? Das ist ja der Kampf, der abgeht. Wo richte ich meine Augen hin? Das ist der Kampf um den Fokus, wo wir uns ausrichten. Und das bestimmt auch unser Leben im Endeffekt. Weil wir sind geschaffen mit den Augen. Und das in dem Thronsaal, da haben die Gestalten alles voll Augen. Um und um voll Augen. Warum? Weil sie die Schönheit wahrnehmen sollen. Die haben nicht irgendwelche andere Dinge da, wo sie hervorgehoben werden, aber die Augen, das ist das Allerwichtigste, das Licht des Leibes. Und entweder ich verunreinige mich oder ich bin rein. Das ist eigentlich alles. Wo richte ich meinen Blick hin? Schaue ich auf Jesus oder schaue ich andere Dinge an? Das ist ihr Problem gewesen. Im Grund, die Ursache.
Und wo schauen wir hin? Nach Rettung, ja. Nach Sicherheit. Auch persönlich als Familien, aber auch als Land. Ist nicht das Land das sicherste, das die größte Armee hat oder in die NATO eingebunden ist oder sonstige europäische Sicherheitssysteme, auch nicht finanziell. Europäische Rettungsschirm und all diese Dinge. Nee, das sicherste Land ist das Land, in dem die Bürger demütig sind und den Herrn suchen. Ja. Denn wenn Gott richtet, kann dich kein Rettungsschirm retten und keine Armee der Welt.
Denn die Sanftmütigen werden das Erdreich besitzen. Das ist ja. Bergpredigt. Das ist eindeutig.
Man belauere unsere Schritte, sodass wir auf unseren Plätzen nicht gehen konnten. Unser Ende nahte, erfüllt waren unsere Tage, ja, unser Ende kam. Unsere Verfolger waren schneller als die Adler am Himmel. Du kannst Gott nicht davonlaufen, kannst nur umkehren zu ihm. Auf den Bergen hetzen sie uns, in der Wüste lauerten sie uns auf. Unser Lebensodem, der Gesalbte des Herrn, wurde in ihren Gruben gefangen. Er, von dem wir sagten, in seinem Schatten werden wir leben, unter den Nationen. Der König vielleicht damit gemeint, der Priester Hohepriester. Sei fröhlich und freue dich, Tochter Edom, die du wohnst im Land Uz. Auch an dich wird der Becher kommen. Du wirst betrunken sein und dich entblößen. Also die Edomiter waren ja Feinde von Israel immer, die haben sich gefreut. Ist nicht ganz klar, welche Rolle sie gespielt haben in dem Krieg, ob sie mit den Babyloniern gegen Jerusalem gekämpft haben. Aber Jeremia hat es ja auch schon angekündigt. Auch an dich wird der Becher kommen, dieser Zornbecher Gottes. Du wirst betrunken sein und dich entblößen, Zeichen für Gericht. Vers 22, zu Ende ist deine Schuld, Tochter Zion. Nie mehr führt er dich gefangen fort. Er sucht deine Schuld heim, Tochter Edom, deck deine Sünden auf. Also Gott ist gerecht. Er wird auch die Heiden richten, die in dem Fall gelacht haben über das Gericht Jerusalems und auch ihre falsche Einstellung zur Rechenschaft ziehen. Aber auf der anderen Seite, Gott ist barmherzig und er ist treu und sein Zorn dauert auch nicht für ewig. Und es kommt der Tag, wie der Jeremia ja auch angekündigt hat, 70 Jahre werden es sein. Da ist die Schuld zu Ende und die Schuld ist getilgt sozusagen. 70 Jahre hat das Land Ruhe bekommen, das was sie ihm geschuldet haben. Und Gott züchtigt, aber dann nimmt er auch wieder auf. So wie wir, wenn wir unsere Kinder züchtigen und dann nehmen wir sie in die Arme und haben sie lieb. Grund der Züchtigung ist, sie zurückzubringen zu uns, weg von ihrer rebellischen Haltung.
Ein geläuterter Lieberrest kehrt zurück. Es sind ja nur die, es sind ja nicht alle zurückgekommen. Es ist dann, es ist immer nur ein Überrest, auch bei uns. Es ist immer nur die, die es annehmen, der Vorherbestimmung.
Kapitel 5 ist ein persönliches Gebet zum Abschluss. Da hat jetzt alle Poesie, alles Versmaß über den Haufen geschmissen. Diese akrostichische Form. Das hat von A bis Z geklagt. Jochen in den Kapiteln bisher bis auf Kapitel 5. Einfach ein persönliches Gebet. Und er sagt, gedenke her all dessen, was uns geschehen ist. Schau her und sieh unsere Schmach. Ich mag das, er sagt, gedenke her. Es erinnert mich an den Dieb, der neben Jesus am Kreuz hing. Er nicht gesagt hat, warum lässt du das zu? Oder mir tut alles weh, gejammert hat. Oder die, was haben sie uns angetan, was haben sie mir angetan? Nee, er hat sich einfach an Jesus gewendet und hat gesagt, gedenke meiner. Er hat sich ihm anvertraut. Und Jesus hat gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Und er hatte ganz schön schlechte Umstände. Ziemlich hartes Leben, dieser Typ neben Jesus am Kreuz. Da war nichts Schönes dran. Und Jesus hat ihn nicht gerettet aus den Umständen. Hat auch gar nicht drum gebetet. Das ist meistens unser Gebet, gell? Und dann gedenke meiner. Jesus sagt, du wirst heute mit mir im Paradies sein. Vielleicht würden wir auch mehr Paradies erleben, wenn wir von uns wegschauen und vom Jammern und vom Anklagen und die anderen verdammen und uns beschweren und einfach sagen, Herr, hier ist mein Herz, gedenke meiner. Ich einfach in seine Arme lege. Unser Erbteil ist Fremden zugefallen, unsere Häuser Ausländern. Waisen sind wir geworden, ohne Vater, unsere Mütter sind Witwen gleich. Unser Wasser trinken wir für Geld, unser Holz bekommen wir nur gegen Bezahlung. Also wurde alles weggenommen. Unsere Verfolger sitzen uns im Nacken, wir werden müde, aber man lässt uns keine Ruhe. Und unser Feind schläft auch nie, lässt uns keine Ruhe. Ägypten gaben wir die Hand und Assur, um genug Brot zu essen zu haben. Aber Ägypten, die Welt, wird uns nie befriedigen, auch Assur nicht. Problem war, Vers 7, unsere Väter haben gesündigt und sie sind nicht mehr. Wir aber tragen ihre Schuld. Wow. Es ist doch unfair, oder? Was wir vorhin gelesen haben, dass Kinder verhungern in der Stadt. Was können die Kinder dafür? Ja, man sündigt nie allein. Das ist auch eine Lektion, die wir sehen in dem Buch. Wenn Eltern rebellieren gegen Gott, dann leidet die ganze Familie mit. So ist es. Es ist nicht fair, das stimmt. Aber diese Welt ist nicht fair. Und wenn schon nichts anderes unsere Motivation ist, dann lass das deine Motivation sein. Schau auf deine Familie. Letztendlich wollen wir dem Herrn gehorsam sein und treu sein, weil wir ihn lieben. Das ist auch sein Herz. Das ist, was er von uns will. Aber es ist eine Illustration für die Wahrheit, dass ja, Kinder oft mitleiden für die Sünden ihrer Eltern. Schau dich an, du weißt es als Lehrerin, ganzen Scheidungskinder.
Ich weiß es aus eigener Familie.
Ja. Na klar, wir wissen es halt aus eigener Erfahrung. Ja,
ja. Sünde trifft immer Unschuldige.
Sünde hat immer negative Konsequenzen in sich, ganz natürlich. Der Lohn der Sünde ist der Tod. In Beziehungen, in Seelen, in Herzen. Und oft trifft es leider auch Unschuldige. Manchmal leiden auch wir wegen der Sünde von anderen. Und das ist nicht fair, das stimmt. Aber Gott wird sie zur Rechenschaft ziehen. Und auch uns. Und das sollte uns nüchtern machen und eine geistliche Vision haben lassen für unsere Familie auch und für das, was wir tun. Ich meine, alles, was wir tun, hat Auswirkungen. Sei es im Guten, zum Segen oder sei es im Schlechten. Jeder ist ein Vorbild, entweder ein gutes oder ein schlechtes. Und wir sehen, wir ernten das, was wir sehen. So ist das Leben. Also wollen wir nüchtern und wachsam sein, wie Jesus sagt, und Gemeinschaft mit ihm das Gute sehen. Und Gott sei Dank, wir leben unter Gnade. Wenn wir ihm unsere Schuld bekennen, dann ist er treu und gerecht, uns zu reinigen von jeder Ungerechtigkeit. Und ja, er kann auch das, was der Fresser gefressen hat, die Jahre wiederherstellen und alles irgendwie zum Guten mitwirken, dass wir Jesus ähnlicher werden. Aber wie viel besser ist es, einfach nicht zu rebellieren und einfach zu hören und gehorsam zu sein und mit ihm zu gehen. Da ist der größte Segen. Und so viele Leute verstehen das nicht. Sehen Gottes Wort als Einengung und Gott der Spaßverderber und das, was uns alles verbietet. Und nee, ganz im Gegenteil. Wenn wir danach leben würden, wären wir die heilsten Menschen, die es auf diesem Planeten gibt. Und das ist sein Herz für uns. Er hat uns lieb und er will das Beste für uns. Und das müssen wir auch unseren Kindern helfen zu verstehen, denn gegen Gesetzlichkeit rebelliert jeder von uns. Ich bin der größte Rebell in meinem Herzen. Ich bekenne das als allererster. Aber wenn wir verstehen, dass es die Motivation Liebe ist, gegen Liebe zu sündigen und zu rebellieren, ist schon schwieriger. Und dann fällt es mir auch leichter, gehorsam zu sein. Nicht einfach gegen Vorschriften zu rebellieren, vielleicht weil ich es gerade nicht verstehe. Aber wenn ich den Papa kennt, der die Vorschrift gemacht hat und ich weiß, er hat mich unendlich lieb, dann kann ich vielleicht auch mal vertrauen und gehorsam sein, selbst wenn ich es gerade nicht verstehe. Und das ist ja öfter mal der Fall, gell? Sklaven herrschen über uns, da ist niemand, der uns aus ihrer Hand herausreißt. Und das lesen wir auch in den Sprüchen. Sklave ist oft der größte Tyrann, wenn er zum Herrscher wird. Unter Lebensgefahr holen wir unser Brot, bedroht vom Schwert der Wüste. Unsere Haut ist geschrumpft wie von einem Ofen wegen der Qualen des Hungers. Frauen haben sie in Zion vergewaltigt, Jungfrauen in den Städten Judas. Oberste wurden von ihrer Hand aufgehängt, die Ältesten entehrt. Also furchtbare Konsequenz von Krieg, Grausamkeit der siegreichen Babylonier. Junge Männer müssen die Handmühle tragen, Job von den Frauen damals, und Knaben stürzen unter der Holzlast zu Boden. Der Punkt hier ist, die Männer werden erniedrigt und gedemütigt. Die Ältesten bleiben vom Tor fern. Leider schafft die jungen Männer von ihrem Seitenspiel. Die Freude unseres Herzens hat aufgehört. In Trauer ist unser Reigen verwandelt. Deswegen ist unser Herz krank geworden. Wegen dieser Dinge sind unsere Augen verdunkelt. Wegen des Berges Zions, der verödet ist. Füchse streifen um ihn umher. Also er weint mit Gott, er weint mit seinem Volk.
Vers 16.
Sein Herz ist krank.
Gefallen ist die Krone unseres Hauptes. Weh uns, dass wir gesündigt haben.
Oder habe ich den
ausgelassen? Vers 16, ja. Ist ja auch für uns zum Nachdenken. Mhm. Gerade der Vers.
War die Konsequenz von Sünde, das Ganze. Sagt, deswegen ist unser Herz krank geworden und unsere Augen verdunkelt. Das, was Sünde mit uns macht, lässt uns nicht mehr klar sehen, verblendet uns. Wir treffen keine weisen Entscheidungen mehr und unser Herz wird krank. Und Jeremias Herz ist krank vor Trauer hier über sein Volk, über den Zustand. Und ein Stück weit sollten wir dieses Herz haben, wenn wir an unsere Freunde denken, Familienmitglieder, die noch verloren sind. Es fordert mich echt heraus, der Jeremia. Ich kann oft so abgestumpft sein und, ah ja, okay, es berührt mich nicht. Du aber, Herr, bleibst in Ewigkeit, dein Thron von Generation zu Generation. Also er ruft sich die Herrschaft Gottes in Erinnerung. Und das ist eine gute Sache, wenn wir durch so schwierige Zeiten gehen, mal einen Schritt zurück zu machen, das große Bild anzusehen. Okay, Gott, du sitzt noch auf dem Thron, gut. Darauf kann ich vertrauen, das ist sicher. Und wir dürfen auch aufs Kreuz schauen und da darf ich sicher sehen, okay, Jesus, du liebst mich. Gott, du liebst mich so sehr, dass du für mich gestorben bist.
Amen.
Am Kreuz. Und selbst wenn ich es gerade nicht sehe und nicht spüre und mich nicht danach fühle, aber das ist die Wahrheit. Ich bin geliebt und Gott hat die Kontrolle immer noch, obwohl ich es vielleicht gerade nicht so empfinde. Aber das ist die Wahrheit. So dieser Blick heraus, das hat ihn beim letzten Kapitel auch aus der Depression rausgezogen. Von sich selbst wegschauen, von Umständen auf den Herrn. Warum willst du uns für immer vergessen, uns verlassen, lebenslang? Bring uns zurück, Herr, zu dir, dass wir umkehren, erneuere unsere Tage, dass sie werden wie früher. Also es hat sich so angefühlt, als wäre es für ewig vergessen. Aber er sagt, bring uns zurück, Herr, zu dir, dass wir umkehren. Das können wir auch beten, wenn unser Herz lau ist und manchmal geht es mir so, dass ich keinen Bock habe zu beten und gerade überhaupt keine geistliche Ader habe und da gar nichts verspüre, dann darf ich mit dem schlimmen Zustand meines Herzens zu Gott kommen und sagen, Herr, bring mich zurück, bring mein Herz zurück, ja, diese Leidenschaft für dich, meine Abgestumpftheit, all diesen Dingen, Ungeistlichkeit, erneuere unsere Tage, dass sie werden wie früher. Das ist so schön, dass wir ehrlich sein können bei Gott. Und dann, letzte Note ist wieder so eine Blues-Note in Moll. Oder solltest du uns endgültig verworfen haben, allzu zornig sein über uns? Wir wissen, dass es nicht so ist. Aber manchmal fühlen wir uns so, gell? Und ist auch okay, wir dürfen auch Fragen stellen an Gott. Ja, herausforderndes Buch. Prophet mit dem Herzen Gottes. Das ist die Herausforderung an uns. Wir sind berufen, Licht zu sein und Salz zu sein. Lass Menschen Gottes Herz in uns sehen. Wow, braucht man viel Gnade, gell? Ich muss das oft beten. Herr, bring mich zurück. Habt ihr noch was, was ihr teilen wollt? Oder bete mal.
Ich habe schon gesagt, das ist der Fokus. Wo schaue ich hin? Das ist das Wichtigste. Wo sind meine Augen ausgerichtet? Und daran werden wir auch gemessen irgendwann.
Und dass wir darauf schauen, was wir sind. Also die Krone, die da runtergefallen ist und auch der letzte Satz. Ich habe mir überlegt, warum sagt es der Jeremia? Vielleicht hat er befürchtet, dass Gott sich jetzt ein neues Volk erwählt. Gott wollte ja, uns immer zurückführen, wieder in paradiesischen Zustand. Und fängt mit Abraham an, dann nimmt er Jakob, dann wohnt er in der Stiftshütte, dann im Tempel unter seinem Volk. Und jetzt guckt er der Jeremia zu und der ganze Tempel ist dahin. Und die haben mir geglaubt, dass da Gott gegenwärtig ist auf der Erde.
Ja, und dieses furchtbare, mein verhungernde Kinder, wir können uns das gar nicht vorstellen, was diese furchtbaren Umstände. Sind wir zu weit gegangen, Gott?
Aber ich glaube, Gott wollte einfach den Menschen zeigen, so ist es halt, wenn ihr ohne mich lebt. Und das ist die letzte Konsequenz. Und er hat ja X-Mana geschickt. Er hat X-Mana geschickt. Ja.
Irgendwie komisch, gell? Dass die Menschen immer den falschen Weg gehen wollen. Ja? Das ist ganz komisch, oder? Ich meine, sie hatten ja schon mal alles gehabt, die wussten ja alles, gell? Und dann wollen sie trotzdem nicht umkehren. Das ist so. Also ich glaube, ich hätte das Gebet nicht beten können, ich wäre richtig sauer gewesen. Also menschlich gesehen, ja. Wenn ich sehe, dass die Leute, die eigentlich wissen, um was es geht, sich so verhalten. Das ist, ich weiß nicht.
Gott hat es ihnen ja angekündigt eigentlich, wenn ihr von mir abfallt, dann wird das passieren. Aber das ist genauso wie mit den Ärzten, die rauchen. Die wissen eigentlich alle, dass es kaputt macht und dass es ungesund ist und sie tun es trotzdem. Und ich denke so, es ist geistlich auch oft. Ne? Ich meine, wir wissen es ja auch oft besser. Und es ist ja wirklich Gottes Volk, die es besser wussten. Wir reden ja jetzt nicht über die Heiden, über die Welt, die es nicht gehört haben. Ja. Aber wir wissen es auch besser. Und wie oft tun wir Dinge, wo wir wissen natürlich. Eigentlich, ist jetzt nicht gut, aber ich will jetzt und was immer es ist, meine Habsucht befriedigen oder sonst irgendwelche Lüste befriedigen oder was immer es gerade ist, ne, wonach mir gerade ist. Und wenn der Heilige Geist anklopft, sagt, hello, falscher Weg, stopp. Und wir gehen trotzdem.
Dann ist der Kampf
weiter.
Der innerliche Kampf. Satan ist ja auch da. Der will ja, dass du die falschen Dinge anschaust oder auf den falschen Weg gehst. Und das war ja damals genauso.
Das ist Volk.
Ja.
Und dann Gott ist treu, Gott sei Dank, uns zu süchtigen als seine Kinder. Ne? Wenn der Vater liebt, den züchtigt er, dann geht er uns nach und versucht uns wieder zurückzubringen. Okay. Das ist das Schöne, dass wir in Jesus wieder neu anfangen dürfen. Also die Gnade ist echt Wahnsinn, dass wir aus Gnade leben dürfen.
Dann kannst du bekennen, der Größere lebt in mir. Ich entscheide mich jetzt, das nicht zu machen, oder ich entscheide mich jetzt nicht, hinzuschauen, wo andere vielleicht hingehen oder hingehen, hinlaufen. Dann kannst du, die zwei Wege kannst du immer wählen. Ich lege euch vor, Segen, und es geht ja durch wie ein roter Faden. Das sind immer zwei Entscheidungen, die du treffen kannst. Es gibt nichts in der Mitte.
Ja.
Ist so. Also wähle den Segen und schau auf mich, spricht der Herr. Das ist, und du kriegst so viel mehr, wenn du auf ihn schaust, wie auf das ganze Zeug. Also mir geht es so irgendwie. Das ist also mein Herz irgendwie jetzt. Also ich da so. Ich habe das aber auch lange nicht vielleicht in der Intensität so gespürt und gelebt, wie, ja, vielleicht wird man im Alter vielleicht auch ein bisschen weiser in den Dingen. Weiß es nicht.
Vater, wollen dir unsere Herzen hinhalten am Ende dieses Buches. Und Vater, ich bin total herausgefordert von dem Herzen Jeremias, Herr, von seiner Barmherzigkeit, Herr, für die Sünder, für die Verlorenen, dieses weinende, gebrochene Herz. Auch, dass er sich hier eins macht und sagt, wir haben gesündigt, Herr, wie es eigentlich alle großen Männer Gottes getan haben. Wir sagen so oft, oh, du sündigst und sind selbstgerecht irgendwie. Aber nee, Vater, wir brauchen alle deine Gnade und wir brauchen dieses Wirken in unserem Herzen. Und darum möchte ich dich bitten, bring uns zurück, Herr, zu dir, dass wir umkehren. Herr, gib uns dieses bußfertige, weiche Herz, das du lenken kannst und das du füllen kannst, Herr, mit deinem Geist und mit deinem Gedanken und deinen Emotionen sogar, wie wir es hier bei Jeremia sehen. Und ich danke dir für deine Gnade, ich danke dir, dass wir aus Gnade leben dürfen. Diesen letzten Vers, dieses Denken, bin ich zu weit, sind wir zu weit gegangen, ist uns endgültig verworfen. Dass deine Antwort ist, nee, du kannst nie zu weit gehen. Du kannst immer wieder umkehren als verlorener Sohn. Und ich danke dir, dass wir dieses Bild haben, das Jesus uns gegeben hat, Herr, von dem Vater, der steht und wartet und mit Freude diesem Sohn entgegenläuft. Und ich danke dir, Vater, dass das unser Stand bei dir ist jetzt, Herr, dass wir nicht mehr Feinde sind, sondern dass wir Söhne und Töchter sind. Und dass du gute Pläne hast, heile Pläne für uns und Herr, unsere Lieben, unsere Familien. Und möchte ich beten, Vater, dass du uns geistig stärkst. Vater, dass wir nicht solche sind, die durch ihre Sünde andere runterziehen und schwächen und kaputt machen. Bewahr uns, Vater, zu fallen, so wirklich krass. Und Herr, halt unsere Herzen bei dir. Und lass uns gerne mit dir gehen, jeden Tag. Lass uns mit Freude leben in unserem Gott. Das ist so ein Vorrecht. Und Vater, wir beten um Erweckung für Europa.
Danke.
Dass du Herzen veränderst und Leben veränderst, Vater. Wir wollen das mehr sehen und mehr erleben. Wie Menschen wirklich heil werden. Und wir wissen, das geht nur durch dich. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, als nur durch dich. Aber durch dich kommen wir zum Vater. Und das ist unglaubliche Gnade. Das ist so ein Geschenk. Halt uns, Vater, auf diesem rechten Weg, auf dem engen Pfad, der manchmal auch steinig ist. Vater, lass uns nicht so wehleidig sein. Gerade wenn wir um Erweckung beten, hilf uns, dass wir auch bereit sind, die Kosten zu tragen, Vater, und den Preis zu bezahlen. Das ist ganz schön heavy, Vater. Lehr uns zu beten, auch. Ich brauche da auch ganz viel deine Gnade. Hilf uns, dass wir an deinem Puls dran sind, an deinem Herzschlag. Sehr sensibel sind. Jeden Tag in jeder Situation. Bewahre unsere Familien in deiner Gnade. Gib unseren Kindern die Gnade, dir zu glauben und dir zu vertrauen, Vater. Dein Wort anzunehmen. Dir zu folgen. Segne uns jeden an seinem Platz, Vater. Du uns hingestellt hast im Beruf, in Familie, Bekannten, mit muslimischen Freunden.